Indien wählt sein Parlament. Ein gigantisches Unternehmen, das am 19. April startet und 6 Wochen dauern wird.
Mit 968 Millionen registrierten Wählern, 15 Millionen Wahlbeamten und 1,2 Millionen Wahllokalen sind die bevorstehenden 18. nationalen Wahlen in Indien die größte logistische Herausforderung für einen Wahlkampf, die dieser Planet je erlebt hat.
Soweit der indische Außenminister Subramaniam Jaishankar über die Logistik. Was die Wahlkampfthemen betrifft, so spielt die soziale Ungleichheit, die durch das Kastensystem verursacht wird, eine wichtige Rolle. Grund dafür ist eine Umfrage dazu im ärmsten Bundesstaat in Bihar, die indienweit zu heftigen Debatten geführt hat, bis heute. Narendra Modi, Premierminister seit 2014, hat durch seinen Hindu-Nationalismus viel dazu beigetragen, dass dieses System aufrechterhalten wird, auch wenn seine Partei BJP das vehement abstreitet.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unsere Reporterin Antje Stiebitz lebt und arbeitet in Neu-Delhi. Das ist knapp 1000 Kilometer von Bihar entfernt, in dem die Studie erstellt worden ist. Sie ist hingereist und hat mit den Bewohnern dort gesprochen. Mit denen, die die Umfrage initiiert haben, auch und mit ihren Kritikern. Ihre Geschichte zeigt den Kampf um soziale Gerechtigkeit in einem Land, das von nationalistischer Ideologie der Hindus geprägt ist.
Die Regierung in dem indischen Bundesstaat Bihar hat die Ergebnisse einer Studie zur Lebenswirklichkeit der Kasten herausgegeben. Ein Schritt, der weitreichende Folgen für die Wahlen haben könnte. Und zwar nicht nur für die Wahlen im Bundesland selbst, sondern überall in Indien.
Meldet der Fernsehsender India Today Anfang Oktober 2023. Kasten sind in Indien soziale Gruppen. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen gibt etwa an, wie angesehen jemand ist und welchen Beruf er ausübt. Verfassungsrechtlich längst abgeschafft, wirkt das Kastensystem bis heute. Die Studie über die Bevölkerung Bihars zeigt, knapp 85% gehören den niedrigeren Kasten an, davon gelten 30-40% als arm. Den höheren Kasten gehören die restlichen 15% an, davon gilt nur jeder vierte als arm. Die wirtschaftliche Lage ist also nicht an die Kastenzugehörigkeit gekoppelt, aber sie ist bis heute ein Anhaltspunkt. Gleiches gilt für Bildung, Regierungsjobs und die politischen Ämter. Die höheren Kasten sind überrepräsentiert und die benachteiligten Kasten sind unterrepräsentiert. Auch wenn Bihar gerne als Sonderfall betrachtet wird, weil es Indiens ärmstes Bundesland ist, hat die Studie offensichtlich einen Nerv getroffen. Denn sie löste in der indischen Öffentlichkeit eine bis heute andauernde Diskussion aus über soziale Ungerechtigkeit und über Kastenpolitik. In der Parteizentrale der sozialistischen JDU in Patna, der Hauptstadt des indischen Bundesstaats Bihar. In einem Veranstaltungssaal sitzen rund 500 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, vorwiegend Frauen. Ihre Ausbildung haben sie mit Hilfe einer Kreditkarte machen können, die ihnen die Regierung anbot, und die wird von der JDU geführt. Eine der jungen Pflegerinnen erklärt:
Ich habe nur mit Hilfe dieser Kreditkarte für Studenten meine Ausbildung machen können. Erst im College habe ich erfahren, dass es diesen Kredit überhaupt gibt und dass ich damit meine Studiengebühr bezahlen kann. Die Ausbildung kostet umgerechnet 5.000 Euro und ich habe einen Kredit von 4.400 Euro bekommen. Damit konnte ich studieren.
Shalu Sahiba muss den Kredit zurückzahlen, aber das kann sie auch, denn sie hat jetzt einen Halbtagsjob, mit dem sie auch ihre Familie unterstützt. Sie und ihre Familie gehören einer höher geltenden Kaste an, aber sie sind trotzdem arm. Ihr Vater ist Bauer, die Ernte bringt wenig ein und die Mutter ist Hausfrau. Ohne die Studentenkreditkarte, fährt die junge Frau fort, hätte sie sich, wie die anderen im Saal auch, die Krankenpflegeausbildung nicht leisten können. Shalu Sahiba profitiert von einem der 500 Regierungsprogramme, die es in Bihar gibt. Programme, die Menschen auffangen und ihnen eine Perspektive bieten, vor allem denen, die unter der Armutsgrenze leben, sagen die Regierungsvertreter von Bihar. Umesh Singh Kushwaha ist Präsident der JDU, der Regierungspartei von Bihar. Hinter seinem Schreibtisch an der Wand hängt ein Bild seines Parteikollegen und aktuellen Ministerpräsidenten von Bihar, Nitish Kumar.
Nitish Kumar ist der einzige Ministerpräsident Indiens, der sich unaufhörlich für soziale Gleichheit, Harmonie und die Stärkung der gesellschaftlich Schwachen einsetzt. Er hat immer gefordert, dass wir eine gründliche Umfrage innerhalb der Kasten durchführen. Aber die Zentralregierung verweigerte das. Deshalb haben wir es selbst getan.
Die Studie hat beispielsweise ergeben, dass 34% der Menschen in Bihar monatlich von weniger als 67 Euro leben. Nun sei jeder von ihnen berechtigt, einmalig rund 2.200 Euro zu bekommen. Eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, erklärt der Politiker. Kushwaha ist davon überzeugt, dass ihre Studie über die Kasten Schule machen wird.
Diese Kastenbefragung wird langfristige Auswirkungen auf alle indischen Staaten haben. Bihar ist ein Vorbild. Mit der Studie haben wir ein Erfolgsmodell geschaffen und alle indischen Bundesstaaten werden unserem Beispiel folgen.
Doch nicht jeder in Bihar ist davon überzeugt, dass die Kastenstudie ein Erfolg ist. Im Foyer eines Hotels in Patna. Zwei Gäste warten auf ihr Taxi. An der Rezeption wird telefoniert. In einem Nebenzimmer, wo die Gäste ihr Gepäck unterstellen können, sitzt Anand Kumar auf einer Couch. Etwas verlegen, gerader Rücken, den Blick auf seine Hände gerichtet. Der junge Mann arbeitet im Hotel seit 3 Monaten als Reinigungskraft. Er ist verheiratet, hat einen 3 Monate alten Sohn und gehört einer Kaste an, die in der sozialen Hierarchie Indiens ganz unten steht. Von einer Kastenumfrage hat der junge Mann noch nichts gehört.
Niemand hat uns zu Hause befragt.
Da fällt ihm der Hotelmanager Bablu Pandey ins Wort.
Er sagt die Wahrheit. Die Regierungsbeamten haben ihre Fragebögen selbst ausgefüllt. Niemand kam wegen der Umfrage zu uns nach Hause. Niemand hat nach unserer Kaste gefragt oder wie viele Personen in unserem Heim wohnen und was wir tun. Nichts.
Der junge Anand Kumar nickt und sagt, dass er auch noch nie etwas davon gehört habe, dass Angehörige der unteren Kasten Studien- und Arbeitsplätze reserviert bekommen. Er kenne kaum jemanden, der studiert habe. Und diejenigen, die ein Studium absolvierten, würden keine Arbeit finden. Er selbst habe die Schule nur bis zur 5. Klasse besucht, da er seinen Vater früh verlor. Er habe die Verantwortung für die Familie übernommen und gejobbt. Was die Kastenstigmatisierung betrifft, sei die Situation hier in Patna ganz okay.
Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Kaste, wenn ich in mein Dorf zurückkehre. Denn dort existiert die Kastendiskriminierung noch immer.
Wieder unterbricht ihn der Hotelmanager.
Wir arbeiten hier alle zusammen. Ich bin der Manager und gehöre der Kaste der Brahmanen an. Er ist ein Niedrigkastiger, aber beim Essen sitzen wir zusammen.
Schließlich seien sie alle Angestellte, fährt Bablu Pandey fort. In den Dörfern dagegen würden Angehörige der Priester- oder Landbesitzerkasten niemals mit unterprivilegierten Kasten an einem Tisch sitzen und essen. Dennoch, die zurückhaltende Art der Reinigungskraft, sein pflichtbewusstes Nicken und das dominante Verhalten des Hotelmanagers scheinen noch immer die traditionelle Kastenordnung wiederzuspiegeln. Die soziale Ungleichheit zwischen den Kasten ist in Indien kein neues Thema, aber sie ist mit Tabus belegt und sie ist unbequem. Politiker sind angehalten, Wohlfahrtsprogramme aufzulegen und Quoten für die benachteiligten Kasten einzuhalten. Und damit diese Maßnahmen immer wieder neu angepasst werden können, müssten die Daten über die Kasten regelmäßig aktualisiert werden. Doch das wurde seit 1931 indienweit nicht mehr getan, zumindest nicht umfassend. Eine solche Volkszählung ist verfassungsrechtlich nur der Zentralregierung erlaubt und im bevölkerungsreichsten Land der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen ist ein systematischer Zensus aufwendig und teuer. Und die Ergebnisse könnten eine explosive Kraft haben. Hi, hi, hi. Das Video zeigt wütende Studenten der Delhi-Universität. Die Dokumentation des indischen Fernsehsenders ABP News greift die sogenannten Mandalkomischen Proteste aus dem Jahr 1990 auf. Die Mandalkomischen erstellte 1980 einen Bericht auf Basis des Kastenzensus von 1931. Der Bericht empfiehlt, dass die Quoten für die benachteiligten Kasten um 27% erhöht werden sollten. Das hätte bedeutet, dass beinahe 75% der indischen Bevölkerung eine Sonderbehandlung erhalten würden. Als Premierminister V.P. Singh die Empfehlungen der Mandal Commission 1990 umsetzen wollte, fürchteten die höheren Kasten um ihre Zukunft und gingen auf die Straße. Die Proteste eskalierten mit den Selbstverbrennungen mehrerer Studenten und die Regierung V.P. Singhs scheiterte daran, die Vorschläge der Mandal-Kommission umzusetzen. Wenig später entschied ein Gericht, dass nur 50% statt 75% aller Ausbildungsplätze und Regierungsjobs für niedrigere Kasten reserviert werden dürfen. Raju Tiwari sitzt in einem Geländewagen, der vor einem Gebäude parkt. Er ist Präsident der Lok Jan Shakti Partei von Bihar, kurz LJP, eine Partei, die vor allem von unterprivilegierten Kasten gewählt wird. Raju Tiwari kritisiert die Studie.
Anstatt eine saubere Kastenumfrage durchzuführen, haben sie mit der Studie die Rivalitäten zwischen den Kasten angeheizt.
Für Wählerstimmen würde die Regierung bestimmte Kasten mehr fördern als andere, beklagt der Politiker. Und
die Regierung redet nur, anstatt zu arbeiten. Wenn sie in der Kastenstudie feststellen, dass 36% den sogenannten extrem benachteiligten Kasten angehören, warum machen Sie nicht einen von ihnen zum Ministerpräsidenten?
Da biegt der Geländewagen seines Parteikollegen Chirag Paswan um die Ecke. Der ist Präsident der indienweiten LJP. Chirag Paswan steigt aus dem Auto, wird von Bodyguards bewacht, seine Parteianhänger umringen ihn. Auch er kritisiert die Studie. Mehr noch, er äußert einen Verdacht.
Ich denke nicht, dass die Studie auf die richtige Art und Weise durchgeführt wurde. Sie wurde am Schreibtisch erdacht.
Natürlich müsse die Regierung wissen, so Chirag Paswan, wie viele Angehörige die einzelnen Kasten haben. Aber
nicht die ganze Bevölkerung des Staates Bihar muss die Ergebnisse der Umfrage erfahren. Die Studie zu veröffentlichen hat mehr Ärger als Gewinn erbracht.
Tatsächlich gab es bereits indische Staaten, etwa Karnataka im Jahr 2014 oder Telangana 2021, die solche Studien durchführten, aber nicht veröffentlichten. Die Veröffentlichung der Kastenumfrage von Bihar jedenfalls hat eine Reihe weiterer Staaten, etwa Rajasthan, Odisha, Maharashtra oder Assam, dazu veranlasst, ähnliche Studien zu starten oder zu planen. Die Regierungspartei BJP vertritt keine einheitliche Position gegenüber den Kastenerhebungen. Auf nationaler Ebene geht sie nun vor dem obersten Gerichtshof gegen die Kastenumfrage von Bihar vor, weil sie die Hoheit über diese Domäne nicht verlieren möchte. Doch auf Landesebene sieht das anders aus.
Die Entscheidung, die Kastenstudie in Bihar durchzuführen, wurde unter der Regierung von Nitish Kumar und der BJP getroffen. Wir waren damals an diesem Entschluss beteiligt, weil wir nicht total dagegen sind, Daten über die Kasten zu erheben.
Nikhil Anand ist BJP-Politiker und kümmert sich auf nationaler Ebene um die Belange der rückständigen Kasten. Stolz betont er, dass das aktuelle Kabinett von Narendra Modi immerhin zu 61% aus benachteiligten Schichten besteht. Die Regierung von Bihar, kritisiert er, habe die Umfrage nur aus politischem Kalkül veröffentlicht und wolle damit bestimmte Kasten besänftigen. Durch Geld und durch das Reservieren von Regierungsjobs. Die Haltung der BJP hingegen sei klar.
Wir wollen, dass sozial benachteiligte Gruppen ihrer Quote entsprechend in allen Lebensbereichen vertreten sind. dass sie als Professoren in der Administration, bei der Polizei oder als Richter arbeiten.
We want them to become the judges.
Die Kastenstudie in Bihar hat der indischen Öffentlichkeit wieder einmal bewusst gemacht, wie groß die ökonomische und soziale Kluft innerhalb der Bevölkerung ist. Aber sie hat auch etwas bewirkt. Seit der Veröffentlichung der Studie im Oktober letzten Jahres bis jetzt, kurz vor der Wahl im April und Mai, wurden von allen Parteien immer wieder gezielt Kandidaten ausgewählt, die aus den benachteiligten Schichten der Gesellschaft stammen.
Damit sind aber wohlgemerkt nur Kandidaten und Kandidatinnen innerhalb des Hinduismus gemeint. Davon unberührt bleiben die 200 Millionen Muslime, die rund 14% der Bevölkerung ausmachen. Narendra Modi ist seit 10 Jahren Indiens Premierminister und hat seitdem das Land grundlegend verändert. Demokratierückbau, wachsende Ungleichheit, mehr Privilegien für Hindus. Und doch wird er wohl auch die dritte Amtszeit gewinnen. Wie schafft Narendra Modi das? Das möchte ich wissen von unserem Korrespondenten in Neu-Delhi, Peter Hornung. Hallo, Herr Hornung.
Hallo, grüße Sie.
Herr Hornung, alle Umfragen sagen den Sieg Modis und seiner Partei BJP vorher. Und ausschlaggebend für diese Zustimmung scheint der 73-jährige Premierminister selbst zu sein. Es wirkt so, als ob es einen regelrechten Personenkult um ihn gibt. Was bitte macht ihn so beliebt?
Ja, es gibt diesen Personenkult. Es gibt sogar Leute, die sehen in ihm so eine Art Messias. Aber die meisten sehen ihn doch recht nüchtern, Narendra Modi. Aber sie unterstützen ihn trotzdem oder gerade deswegen. Also er steht für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Auch wenn man sagen muss, dass die Verteilung dieses neuen Wohlstands in Indien sehr unterschiedlich ist. Es gibt eine wachsende Mittelklasse, die sich rasant vergrößert, wirklich in den letzten 10 Jahren. Modi steht für große Infrastrukturprojekte, für Straßen, Züge, Flughäfen. Er macht eine sehr wirtschaftsfreundliche Politik. Er ist Nationalist, ja, er ist religiös. Aber er ist dabei immer sehr pragmatisch und das macht ihn so beliebt. Und er steht für eine Außenpolitik, die Indiens Bedeutung und Größe betont. Extrem selbstbewusst, bis hin zur Arroganz, muss man sagen, wenn man das auch persönlich mal erlebt. Eigenständig. Indien beansprucht die Führung des globalen Südens. Das kommt bei den Menschen gut an. Und auch die, die vieles kritisch sehen an Modi, die sagen, das Gute überwiegt das Schlechte und deshalb werden wir ihn wählen. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass Modi eine, ich würde fast sagen, gnadenlos gute Polit-PR macht, die alle Schwächen seiner Politik und alle Hässlichkeiten auch verdeckt.
Stichwort Hässlichkeiten seiner Politik. Das Indien von heute ist nämlich auch ein Indien, das Minderheiten unterdrückt. Einerseits religiöse Minderheiten, Muslime und Christen und andererseits soziale Minderheiten wie die Dalits. Wie sehr ist denn Modi dafür verantwortlich oder war das vorher schon da?
Also ich glaube, das muss man tatsächlich etwas differenzierter betrachten. Allgemein zu sagen, Indien unterdrückt Minderheiten, das scheint mir ein bisschen zu kurz gegriffen. Also
okay.
Minderheiten sind per se in der indischen Gesellschaft benachteiligt. Ja, das war schon da. Das hat mit dem Kastensystem zu tun, mit der Struktur dieser Gesellschaft. Da positioniert sich Modi geschickt als jemand, der benachteiligte Kasten unterstützt. Bis hin zum Staatsoberhaupt, der Staatspräsidentin, die aus einer solchen benachteiligten Kaste auch kommt. Also das macht Modi als Politik, die zu unterstützen. Wenn wir aber gerade, und da haben Sie recht, wenn wir gerade auf das Thema Religion schauen, dann sieht es schon anders aus. Religiöse Minderheiten in Indien und Minderheiten, das sind viele Millionen Menschen, alleine Muslime gibt es 200 Millionen in Indien. Diese religiösen Minderheiten, die haben sich aus Sicht der Hindu-Nationalisten von Narendra Modi unterzuordnen, dem Hinduismus unterzuordnen, der Hindutva, also dieser Hindu-Ideologie. Sie dürfen ihre Religion ausüben, ja, aber nur unter Einschränkung. Viele von ihnen fühlen sich auch als Bürger zweiter Klasse, muss man sagen. Also gerade der Islam dient auch als Feindbild. Da geht's um frühere muslimische Herrscher in Indien, die Mogulen. Da geht's aber auch um Staaten wie Pakistan, das islamische Pakistan, der Nachbar und Erzfeind im Westen Indiens und auch um islamistische Terroristen. Das alles wird von Modi und seinen Leuten vermischt und so wird Stimmung gegen Muslime in Indien gemacht.
Da würde ich gerne mal nachhaken. Nutzt denn Modi das Religiöse für seine politischen Zwecke aus? Oder ist das eher so, dass er das Politische für religiöse Zwecke benutzt?
Also vor allem Ersteres macht er auf jeden Fall. Also mit Religion wird Politik gemacht. Das konnte ich Anfang des Jahres gerade sehen, im Januar bei der Eröffnung des neuen Ram-Tempels in Ayodhya. Der wurde von Modi höchstpersönlich eröffnet. Und da waren hinduistische Priester dabei, ja, aber die waren eigentlich nur Staffage. Der Regierungschef hat diesen Tempel eröffnet. Ich habe das gesehen, ich war dort, ich habe dieses Großereignis auch miterlebt. Es war eine Wallfahrt. Es war davon die Rede, dass die Gottheit Ram wieder auf die Erde zurückkommt und dass Narendra Modi das ermöglicht hat. Das war eine religiöse Inbrunst, wie ich sie wirklich noch nie erlebt habe. Ja? Und da ist Modi mittendrin, also eine Mischung aus politischem und religiösem Führer. Und das ist auf eine merkwürdige Art auch mehrheitsfähig in Indien. Das heißt, selbst Hindus, denen Modi eigentlich suspekt ist, die sagen, er hat uns diesen Tempel geschenkt, er hat dafür gesorgt, dass er gebaut wurde und deshalb schätzen wir ihn, selbst wenn wir ihn nicht wählen.
Zurück zum Wahlkampf in Indien, zu den Bodenständigen. Seit Anfang April ist der führende Oppositionspolitiker Arvind Kejriwal in Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen offiziell. Die Opposition macht Modi für seine Verhaftung verantwortlich und sieht die Vorwürfe als erfunden an. Von außen betrachtet hat es schon ein Geschmäckle, dass diese U-Haft wenige Wochen vor Beginn der Parlamentswahl stattfand. Wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie absolut recht. Das ist eine sehr fragwürdige Sache. Es ist schwer zu sagen, was an den Korruptionsvorwürfen dran ist. Die gibt es schon lange. Es sind meines Wissens vor allem Zeugenaussagen, mit denen die untermauert werden. Und da muss man natürlich fragen, wie glaubwürdig sind diese Zeugen? Das werden Gerichte feststellen irgendwann mal. Der Zeitpunkt der Verhaftung ist allerdings auffällig. Kejriwal, das haben Sie gesagt, ist eine wichtige Figur der Opposition, der Oppositionspartei AAP. Der regiert als Ministerpräsident die Hauptstadt Delhi. Der ist Chief Minister, der ist einer der Herausforderer von Modi. Und der ist alleine dadurch, dass er in Delhi ist und da diese Stadt regiert, diese Megacity, eine ständige Provokation für Modi auch gewesen in den letzten Jahren, ein Ärgernis. Und dann muss man sagen, die Ermittlungsbehörde, die Kejriwal festgenommen hat, die untersteht der Zentralregierung von Narendra Modi. Und diese Zentralregierung, die nutzt diese Ermittlungsbehörden, das hat gerade eine indische Zeitung recherchiert, vor allem um Politiker der Oppositionsparteien unter Druck zu setzen. Also 95% aller Fälle, die es da gab, aller Razzien auch, waren gegen Oppositionspolitiker. Das war eine Sache. Und zweitens hat man auch festgestellt, dass Oppositionspolitiker, die von diesen Ermittlungsbehörden der Zentralregierung quasi belangt wurden, dass die häufig die Partei verlassen haben, in der sie waren und in die BJP, also zu den Hindu-Nationalisten gewechselt sind. Und dann wurden die Ermittlungsverfahren eingestellt. Und wenn man das sieht und dann den Fall Kejriwal betrachtet, dann stellen sich einfach sehr viele Fragen. Also das hat ein Geschmäckler auf jeden Fall. Das ist eine sehr fragwürdige Sache. Und ich habe sehr den Eindruck, dass es darum geht, einen wichtigen Gegenspieler direkt vor den Wahlen auszuschalten.
Meint Peter Hornung, unser Korrespondent in Neu-Delhi, über Indien vor der Wahl und die Macht von Premierminister Modi. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Hornung.
Sehr gerne.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es in die Mongolei, der kleinen, fragilen Demokratie, eingeklemmt zwischen den zwei autoritären Riesen, China und Russland. Wo 36% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben und das trotz der enormen Rohstoffe. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.